Wir befinden uns in einer kleinen Reihe, wo wir die Wege Jesu mitgehen wollen. Seine Erniedrigung haben wir betrachtet, seine Menschwerdung, seine Taufe. Aber wir haben auch seine Bewährung betrachtet in der Wüste. Und wir haben begonnen, uns mit seiner Verkündigung zu beschäftigen und wollen dort heute auch fortfahren und dazu einen Text aufschlagen aus dem Lukas-Evangelium für alle, die gerne mit aufschlagen wollen in der Bibel, Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Lukas-Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 16 lese ich uns den Text vor. Der Herr Jesus, darf ich zur Einleitung sagen, während ihr es aufschlagt, kommt zurück in seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist, und dort im Synagogengottesdienst, dort verkündigt er Gottes Wort. Also Lukas Kapitel 4 ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Und das ist Jesaja 61, die Verse 1 und 2, die er dann vorgelesen hat. Der Geist des Herrn ist auf mir. Eine Ankündigung auf den Erlöser, auf den kommenden Messias, der er ja ist. Also der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn, das Gnadenjahr, könnte man auch übersetzen. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Sidon, im Ausland also. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naeman, der Syrer, wieder ein Ausländer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns beten und dann können wir die Fenster wieder schließen. Herr Jesus, heute sitze wir in dieser Synagoge und höre auf deine Worte. Und wir brauchen deine Hilfe zum Hören, zum Verstehen, zum Erkennen. Mach uns ruhig, Herr. Hilf uns, dich nun vor Augen zu haben. Und lass du dein Wirken in unserer Mitte eines sein, wodurch du verherrlicht wirst und wir dich erkennen und in unserer Erkenntnis deiner selbst auch weiter wachsen dürfen, unser Leben durch dein Wort und deinen Geist verändert wird. Amen. Amen. So, jetzt können wir die Fenster wieder schließen. Macht sie ruhig wieder zu. Also, wir befinden uns in diesem Bergort Nazareth, wo der Herr Jesus, so steht es hier, erzogen worden war, wo er aufwuchs. Und mitten in seinem Dienst kommt er nun in diesen Ort zurück. Er war schon in Kapernaum da am Wirken, denn das lesen wir ja in diesem Abschnitt, die Menschen, die also habe das erwartet, dass er, wie er in Kapernaum große Wunder vollbracht hat, sie auch hier vollbringen soll. Nun geht er nach vorne. Es ist seine Gewohnheit, am Sonntag, so haben wir es heute, der Tag der Auferstehung, das ist der Wechsel von dem Samstag, hin zum Sonntag in der Apostelgeschichte, 1. Korintherbrief, können wir das nachvollziehen. Kommen Sie zusammen. Und nun steht er auf, um vorzulesen. Er tritt nach vorne, es wird ihm die Buchrolle des Jesaja gegeben und er sucht eine Stelle heraus, die er dann vorliest. Und das ist eine Stelle, die ihn ankündigt. Also den Erlöser, den Messias ankündigt und von ihm redet, dass der Heilige Geist auf ihm ist, ihn erfüllt und dass er frohe Botschaft bringt, Heilung, Erlösung, Befreiung, ja, dass die Augen auf einmal sehen können, ein Jahr der Gnade. Und das liest er dann vor, diese Stelle. Und dann rollt er die Buchrolle zusammen, gibt sie dem Diener, setzt sich. Und jetzt erwartet alle, dass er noch etwas dazu auch sagt. Damals wurde im Sitzen gelehrt, nicht im Stehen. Im Sitzen wurde damals gelehrt. Und er sagt das eine, sicherlich nicht nur dieses eine, sondern viel mehr. Aber dies eine hat Lukas aufgezeichnet. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und damit sagt er das in ganz großer Klarheit. Ich bin der Erlöser, von dem der Jesaja gesprochen hat. Ich bin der Erlöser, von dem der Jesaja gesprochen hat. Und nun gibt es eine Reaktion, und das soll heute Morgen unser erster Punkt in dieser Predigt sein. Wir betrachten die Verkündigung des Herrn Jesus Christus. Und wir müssen zuallererst eine Sache uns ansehen, die wir hier beschrieben finden. Die Reaktion der Menschen aus Nazareth, sie stoßen sich an dem Herrn Jesus Christus. 30 Jahre lang war er vor ihr eigenen Augen aufgewachsen, hat vor ihren Augen gelebt. Sie haben ihn oft gesehen. Es ist keine Millionenstadt, die Stadt Nazareth. Man muss sich das mal so vorstellen, als ein kleinerer Ort. Und nun, wenn sie über die Straße gingen, wenn sie unterwegs waren, wenn der Herr Jesus dann auch selber seine Arbeit als wahrscheinlich Gehilfe seines Stiefvaters, dem Zimmermann, mitgetan hat, dann ist er in viele Häuser gekommen. Und dann haben sie ihn beobachtet und haben nie irgendetwas finden können, was verkehrt war. Es ist vollkommen klar, dass er aufgefallen ist als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener bis hin zu dem 30. Lebensjahr. Und jetzt steht er vor ihnen. Und er sagt zu ihnen, ich bin der Messias, ich bin der Erlöser, ich bin der, den der himmlische Vater gesandt hat, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und der gekommen ist, um zu erlösen, um zu retten, um zu heilen, um blinde sehen zu machen. Derjenige, der bin ich. Und jetzt ist es, also so kann man sich das ganz gut vorstellen, wie die Situation ähnliche wie auch heute. Wir sitzen jetzt da, sie sind damals auch da gesessen und sie haben das Wort Gottes gehört und nun reagieren sie darauf und wir lesen auch von ihrer Reaktion. Und in Vers 22 darf ich euch das gerade nochmal vorlesen. Und alle gaben ihm Zeugnis, so wird diese Reaktion beschrieben, und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Was sagen sie damit? Sie sagen letztendlich damit, wir sehen ihn vor uns. Er steht jetzt da vorne auf dem Pult und hat uns aus dem Propheten Jesaja vorgelesen. Aber er ist nicht mehr wie der Sohn Josefs. Das heißt also, was er uns jetzt gesagt hat, das lehnen wir ab. Wir hören wohl sehr klar und deutlich diese Worte, den Anspruch, den er selbst auch damit erklärt hat. Ich bin der Messias. Ich bin gekommen, um euch zu helfen, um euch beizustehen. Aber sie sagen, er ist auch nur ein Mensch und nicht mehr. Sie blicken nicht auf den Herrn Jesus Christus und sehen nicht und nehmen nicht wahr, dass er viel mehr als ein Mensch ist. Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Wie hörst du es, wenn du heute Morgen hier sitzt? Wie gehst du damit um, wenn von einem zerbrochenen Herz die Rede ist, wenn von Gefangenen die Rede ist, die Befreiung brauchen, wenn von Blinden die Rede ist, die wieder sehend werden sollen, wenn von Zerschlagenen die Rede ist, die in Freiheit gesetzt werden sollen? Geht es an dir vorüber, sagst du, das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun? Nimmst du das, was der Herr Jesus Christus an dir tun möchte, an? Gibst du ihm dein zerschlagenes Herz? Legst du ihm deine Augen hin und sagst, ich bin blind? Vor viele Jahre saßen wir in der Gemeinschaft zusammen und eine junge Frau erzählte, sinngemäß sagte sie, Gott ist doch gar nicht da, ich kann ihn nicht sehen. Also so waren ihre Worte. Das ist etwas, was uns ja genauso auch ergehen kann. Wenn wir jetzt aber den Eindruck hätten, der ist ja gar nicht da und ich selber, ich bin derjenige, der ja das alles wahrnimmt, dann würden wir vollkommen verkehrt liegen. Wir müssen begreifen, wir sind es, die blind sind und die offene Augen brauchen. Wir sind es, die eben zerschlagen sind. Das Wort, was hier steht, das ist das gleiche Wort, was wir heute noch verwenden, wenn wir von einem Trauma reden. Traumatisiert sein. Irgendwas ganz Schreckliches erlebt habe, irgendetwas, was unser Herz so zerschlagen hat und fertig gemacht hat, dass wir also fortwährend nun nach diesem Ereignis davon geprägt sind und gar nicht mehr normal denken können. Trauma. Ich bin für die Traumatisierte gekommen. Das war also etwas, was den Nazarener nicht gefallen hat. Und als er dann auf ihre Bitte und ihren Anspruch hin, zeig uns doch, dass du der Außergewöhnliche bist, tu ein Wunder. Ne? Wir wollen was sehen, wir wollen was, also für unsere Augen, da muss irgendwas zu sehen sein, sonst glauben wir deinem Wort nicht. Das ist ja heute genau so der Fall. Ne? Die Bibel als solche, ja, in vieler Leute Augen ist es ja nichts, was man beachten muss. Ein Wunder muss her. Tu die Wunder, wie du in Kapernaum sie getan hast. Dann vielleicht ziehen wir es in Betracht. Und darauf antwortet der Herr Jesus Christus in einer Art und Weise, dass sie selber noch mehr zornig werde. Er sagt, ich bin gesandt, so wie damals der Elia und der Elisa gesandt worden sind, an Orte, um Werke zu tun, die der Vater mir gegeben hat. Und wenn ihr euch jetzt beschwert darüber, dass ich bei euch nicht große Wunder tue, dann überlegt einmal, ob vielleicht euer Unglaube es ist, wie damals in Israel bei Elia und bei Elisa, als sie zu der Nachbarschaft geschickt wurde ins Ausland, ob es nicht euer Unglaube ist, der mein Wirken hier so wenig erscheinen lässt. Das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Und sie wurde sauer, zornig, wütend. Wie kann der uns zurechtweisen? Wir sollen ungläubig sein? Wir sollen dem Israel gleichgestellt sein wie bei Elia und Elisa? Wenn der Herr Jesus jetzt mit dir redet, wenn er dir sagt, du kennst mich noch gar nicht, du vertraust mir noch gar nicht. Wie ist dann unsere Reaktion für alle, die den Herrn Jesus Christus noch gar nicht kennen? Wie reagierst du, wenn er jetzt zu dir sagt, du kennst mich noch gar nicht, du lehnst mich ja noch ab, du stößt dich ja noch an mir. Ich bin für dich noch gar nicht derjenige, auf den du ganz und gar setzt. Könnte es sein, dass Mitte unter uns genau so gedacht wird, dass Einzelne sich daran reiben, er soll der Erlöser sein und ich soll mich von ihm erlösen lassen. Das ist für mich nicht akzeptabel. Oh, wie schrecklich ist es, den Herrn Jesus Christus im Haus zu haben und dann doch am Ende gar nicht von ihm profitieren zu können, nicht gesegnet sein zu können, nicht wirklich sein Wort annehmen können, hinausgehen zu müssen und am Ende sagen zu müssen, ich habe nichts mitgenommen. Gar nichts ist bei mir hängen geblieben. Mein Herz ist noch genauso zerschlagen. Wenn ich morgen in die Welt hineingucke, dann tue ich mich noch genauso verzweifelt über alles auslassen, was in dieser Welt geschieht. Ich habe keine Ruhe, ich habe keinen Frieden. Ich bin noch derselbe. Ich kann nicht sehen, was ich sehen soll. Die Gegenwart ist für mich sichtbar, aber die herrliche Zukunft und das kommende Reich Gottes kann ich gar nicht sehen. Wäre das nicht schrecklich? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn er hineinreden möchte in dein Herz hinein, verschließ es nicht. Bitte den Herrn darum, dass er dir hilft, sein Wort aufzunehmen und ihn zu erkennen. Aber darf ich das auch noch als etwas uns mitgeben, jetzt alle angesprochen, die den Herrn schon kennen und auch ihn von sich aus lieb haben? Und sage würde, ach, der Herr Jesus ist in meiner Augen ein kostbarer Stein, ein Eckstein. Ich freue mich an ihm. Aber wenn wir ehrlich sind, auch als Kinder Gottes, ist es durchaus möglich, dass wir mit dem, wie der Herr Jesus Christus unser Leben in seine Hand nimmt, nicht zufrieden sind. Wir stoßen uns daran. Wir stoßen uns an Ereignisse, die in unserem Leben vielleicht in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Wir alle miteinander, auch als Kinder Gottes, als Wiedergeborene, habe dauernd dieses Problem, dass wir uns an dem Herrn Jesus Christus stoßen. Wir können in unserem Gebet und auch wenn wir so über ihn reden, zwar es sagen, Herr, du bist mein Erlöser, mein Herr, der König. Und doch ist es möglich, dass wir als Allernächstes schon wieder über irgendetwas schimpfe oder unser Unverständnis zeige und sage, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, so wie es sich ereignet und wie es jetzt auch in meinem eigenen Leben vonstatten geht. Mir ist das Anliegen, Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, zu ihm zu bringen. Aber mir ist es auch ein Anliegen, dass wir als Kinder Gottes nicht in unserem eigenen Verständnis dem Herrn Jesus Christus gegenüber blind werden dafür, wie viel wir noch zu lernen haben. Es ist für uns unendlich schwer, das tägliche Leben aus seiner Hand zu nehmen. Und da rede ich jetzt von denen Dingen, die eben nicht so angenehm für uns sind. Ich denke jetzt an eine Schwester, da muss ich gar nicht den Namen erwähnen, das ist gar nicht notwendig. Es ist ein Beispiel einfach nur, die liegt gerade im Krankenhaus und die hat schon eine schwere Erkrankung und jetzt hat sie noch eine dazu bekommen, wo sie schreckliche Schmerzen erleiden muss. Und manch einer fragt sich dann, wenn er das mitbekommt, warum ist das jetzt noch nötig und warum ist das jetzt überhaupt so gekommen? Weswegen ist das jetzt noch zusätzlich ihr als Last auferlegt worden? Das ist ja nur ein kleines Beispiel. Ihr in eurem eigenen Leben habt eure Beispiele. Wie können wir denn lernen, uns nicht an dem Herrn Jesus Christus zu stoßen? Das allererste, was wir tun könnten, wäre erst einmal das wahrzunehmen, wie wenig wir da noch gewachsen sind, wie wenig Reife wir da manches Mal noch haben und wie sehr ja, wir auch in ganz alltägliche Dinge dann uns an ihm reiben. Ist es das Wetter, welches dieses Jahr für uns so außergewöhnlich ist, dass wir sagen, es ist, und jetzt mit Anführungszeichen unmöglich, ein unmögliches Wetter. Ist ein ganz einfaches Beispiel. Mir geht es so, dass ich das oft denke. Aber ist das, was der Herr geschehen lässt, jeden Tag etwas Unmögliches, etwas Verkehrtes, etwas Falsches? Und trotzdem können wir uns darüber auch ereifern, können sagen, wir leiden darunter, wir finden es als etwas Schreckliches. Denkt an eure Arbeit, an eure Arbeitskollegen, denkt an die, worüber ihr euch vielleicht manchmal auch, ja, wie soll ich es am besten sagen, aufregt, die euch Steine in den Weg legen, die es euch schwer machen, die für euch eine Herausforderung sind, wo ihr sagt, ach, wenn es sie gar nicht da wären, wäre es schöner, einfacher zu leben. Denkt an eure Nachbarn, die manchmal für euch eine Herausforderung sind. Denkt an eure eigene Familie, die manches Mal für euch eine Herausforderung ist. Gibt es da nicht immer wieder diese Umstände, dass wir sagen, ach, es wäre schön, wenn es anders wäre. Und damit erklären wir aber dem Herrn Jesus Christus jedes Mal, Herr Jesus, in deinem Regiment, da gibt es noch einige Dinge, wo du verbessern könntest, die noch nicht in Ordnung sind. Versteht ihr, was ich meine? Wir stoßen uns an ihn. Das Schönste ist, alles aus Gottes Hand zu nehmen und lernen, mit allem zufrieden zu sein. Der Paulus hat es so wunderschön im Philipperbrief im 4. Kapitel ja auch aufgeschrieben und hat es da auch erklärt. Und aus diesem Grund kann ich das also euch auch vorlesen. Ich verstehe mich aufs Armsein. Philipper 4,12. Wenn ihr das mit aufschlagen wollt, sonst könnt ihr einfach auch nur zuhören. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Jetzt sich da dran zu machen und zu sagen, so weit bin ich noch nicht. Das ist etwas, was ich noch gar nicht so richtig gelernt habe. Ich kenne das in meinem Leben, dass ich aufrege über Dinge. Ich habe etwas nicht, was ich haben sollte. Ich möchte das lernen. Ich möchte darin wachsen. Ich möchte das nächste Mal, wenn ich mich über etwas aufrege, ich möchte es vom Herrn Jesus hören in diesem Augenblick, aber weißt du nicht, dass ich es jetzt so bereitet habe, dass du deinen Weg auf diese Weise gehst? Kannst du mir nicht darin vertrauen, dass ich diesen so schwierigen Weg für dich, der jetzt im Augenblick so mühsam ist für dich, mit Weisheit ausgewählt habe, dass du auf ihm gehen kannst, um weiter zu wachsen, um weiter zu lernen, um weiter mir ähnlich zu werden? Wir stoßen uns immer wieder an dem Herrn Jesus, ohne es zu merken. Das ist das, wo wir manchmal gar nicht wahrnehmen. Wir stoßen uns an Menschen, wir stoßen uns an Umstände. In dieser Woche war ich mit dem Auto unterwegs, eine längere Strecke. Und als ich dann ausgestiegen bin, haben meine Knochen mir so wehgetan, dass ich gedacht habe, wie kommt das einfach? Und als der Bruder, den ich da besucht habe, sagte, ja, das ist das Alter. Das ist unangenehm. Das ist dann etwas, wo man innerlich darauf reagiert, ich möchte das nicht. Ich möchte keine Schmerzen haben. Ich möchte nicht so auch in meinem Leben fühlen und empfinden. Ich möchte jung sein. Ich möchte rumspringen. Ich möchte ohne jegliche Probleme alles tun können, was ich immer getan habe. Aber es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ja, das ist etwas, wo wir uns zu lernen haben, wo wir zu lernen haben, dass wir auch nicht an uns stoßen. Unsere menschliche Natur ist eine, die den Herrn Jesus Christus nicht nur von sich aus gar nicht erkennen kann, sondern sich auch von ihm, also von uns aus gar nicht erfreuen kann. Wir können, wenn er in unserer Mitte ist, ihn gar nicht wahrnehmen und können gar nicht die Schönheit von ihm erkennen, wenn wir noch gar nicht wiedergeboren sind. Dann ist das für uns lästig. Wir haben keine Geduld. Wir haben eigentlich keinen Sinn dafür, ihn auch zu schmecken, den Wohlgeruch, den er darstellt. Wir können ihn nicht sehen als den, der uns ja geschaffen hat, der uns Hände und Finger und Auge und Ohren gemacht hat, so wie sie sind. Wir sehen ja gar keinen Bezug zu ihm. Wir hören nur vielleicht eine Predigt von irgendjemandem, den wir gar nicht kennen, und Worte, die uns gar nichts sagen. Aber die Stimme des Heilandes, des Schöpfers, vernehmen wir nicht. Möge der Herr uns helfen, dass wir es tun können. Nun möchte ich aber noch etwas dazufügen als nächstes, als zweites. Es ist nicht nur ein Stein des Anstoßes, seine Verkündigung. Das wird es immer bleiben, ein Stein des Anstoßes, sondern es ist auch eine frohe Botschaft. Wenn ihr in Vers 18 lest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Und der Grund, warum sie so genannt wird, warum wir also dieses Wort Evangelium, die frohe Botschaft, auch so benennen, es ist ganz einfach. Zerbrochene Herzen werden geheilt, Gefangene befreit, Blinde werden sehend, Zerschlagene in die Freiheit geführt, gesetzt. Eine frohe Botschaft. Das ist die Antwort, die wir brauchen, nicht nur für unsere eigene Gefangenheit und Zerschlagenheit, sondern auch für das, was in dieser Welt im Augenblick an Umwälzungen stattfindet. Politische Arbeit, Demonstrationen, das ist etwas, was nicht unser Augenmerk hat, sondern die Verkündigung des Evangeliums ist das, was vor allem wir vor Augen haben, als das einzige Mittel, wodurch Menschenherzen verändert werden können. Das ist wichtig zu verstehen, wenn Christen heute ein Zeugnis sein wollen, wenn sie etwas bewirken wollen, dann, wenn ihr ein Anliegen habt und sagt, es muss sich was verändern, das Beste, was ihr tun könnt, ist, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Sie euren Kindern, euren Enkelkindern zu sagen, in der Nachbarschaft sie weiterzugeben, wo ihr arbeitet, sie weiterzugeben. Denn dadurch, durch diese frohe Botschaft, nur durch diese frohe Botschaft, durch das Evangelium, können Menschenherzen verändert werden. Nur diese frohe Botschaft hat Kraft dazu. Alles andere hat gar keine Kraft. Unsere besten Überlegungen, unsere größten Lehrsätze, die wir vielleicht aufstellen, unsere Ratschläge, so gut wie auch immer sie sein mögen, sie haben gar keine Kraft. Es ist das Evangelium, es ist die frohe Botschaft, die ganz allein Kraft hat, zu verändern. Aber das muss bei uns anfangen. Bist du froh? Freust du dich? Bist du fröhlich? Bist du zuversichtlich? Bist du glücklich? Ich könnte noch andere Worte wählen, um diese Frage fortzusetzen. Wenn das Evangelium uns vor Augen steht, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, um unsere zerschlagene, traumatisierte Herzen zu heilen. Und er hat die Kraft, es zu tun, um uns aus unserer Gefangenschaft herauszubringen, aus diesem Egoismus und Stolz, ich und vieles andere mehr, wenn das uns vor Augen ist, dass er gekommen ist, um uns in unserer Blindheit, die wir die Gegenwart und das, was vergänglich ist, als das Wichtigste ansehen und alles, was ewig ist, daran denken wir gar nicht. Ich sterbe, aber ich muss doch gar nicht daran denken, dass ich sterbe. Und dass ich einmal vor dem lebendigen Gott stehe und dass er mich fragen wird, was hast du mit meinem Sohn getan? Ich muss daran denken, wie ich morgen mein Essen koche, wie ich im Garten arbeite, wie ich noch die vollen mir verbleibenden Jahre verbringen kann, damit ich es schön habe. So ist ja unser Denken. Und jetzt kommt er und reißt uns heraus mit seiner Gnade und mit seiner Kraft aus diesem Denken. Und bringt uns dahin, auf die Ewigkeit, auf sein Reich zu schauen und alles von daher zu taxieren und zu bewerten und einzuordnen. Das ist eine frohe Botschaft. In dieser Zeit kann gar niemand anders glücklich und zufrieden sein, fröhlich sein als Kinder Gottes. Alle anderen, die sehen nur, was in dieser Welt passiert und beklage sich und schimpfe darüber und spotte darüber und habe Ratschläge, wie man alles besser machen kann, aber sie sind todunglücklich, weil sie den Herrn Jesus Christus gar nicht vor Augen haben, weil sie ihn als König auf seinem Thron sitzen gar nicht sehen, weil sie sein herrliches Erlösungswerk in ihrem eigenen Herzen gar nicht wahrnehmen und weil sie gar nicht begreifen, wie er auf dieser Erde jetzt in diesem Augenblick Verlorene errettet. Und er hat es gesagt. Ist doch völlig verkehrt. Das sind unsere Rede manchmal. Nein. Wenn ich die frohe Botschaft in meinem Herzen habe, dann habe ich einen Grund, immer fröhlich zu sein. Der Herr regiert. Jesus Christus herrscht als König. Alles sei ihm untertänig. Oder alles ist ihm untertänig, wie der Liedvers von Hiller. Alles ist ihm untertänig, ja. Das ist der Blick durch das Evangelium in diese Welt hinein, in mein Leben hinein. Das macht Freude. Heute bemerken wir das und sehen es auch in unserem eigenen Leben als etwas, was uns angreift, wo wir ganz persönlich auch angefochten sind. Wir spüren es, wie schnell die Welt unser Denken auch beeinflussen kann und wir das Evangelium aus den Augen verlieren. Und wir verhalten uns genau so wie alle auf dieser Welt. Wir reden über die gleichen Themen. Wir beschweren uns über die gleichen Dinge, so wie es die Welt auch tut. Aber wenn wir die frohe Botschaft vor Augen haben, wenn wir sie in unserem Herzen haben, wenn wir den Herrn Jesus Christus vor uns sehen, haben wir denn einen Grund, uns zu freuen und fröhlich zu sein? Wisst ihr, wie sehr das auch einer gewissen Disziplin bedarf, gerade in dieser letzten Zeit, in der wir uns befinden, das Evangelium immer wieder sich vor Augen zu stellen? Wenn wir das nicht tun, dann hat es die Welt und der Fürst dieser Welt ganz leicht uns zu überrollen. Und wir fallen gar nicht mal aus. Wir sind Salz, welches fade geworden ist. Der Geschmack fehlt. Wir können mit in die Suppe kommen, aber man merkt uns gar nicht. Wir können mit in der Gemeinschaft uns befinden, aber wir sind nicht als Christen wahrzunehmen. Wir reden über die gleichen Themen wie alle anderen auch. Und wenn das Evangelium uns bewegt, der Herr Jesus Christus und seine Gnade und seine Erlösung uns bewegt, dann werden wir genau davon reden. Dann werden wir sagen, wisst ihr nicht, dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat, dass der Vater seinen eigenen Sohn gesandt hat, damit wir nicht mehr so leben müssen? Damit wir nicht mehr verzweifelt sein müssen, damit wir nicht sagen müssen, es geht alles der Bach runter, sondern sein Reich kommt und seine Herrlichkeit kommt. Er kommt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist es doch, was unser Herz bewegen soll, die frohe Botschaft. Oh, wie haben wir da zu lernen? Wie schwer ist es, in der täglichen stillen Zeit sich an Jesus zu freuen? Du magst deinen Abschnitt lesen. Du magst wirklich für dich so sagen, oh, ich habe meine Pflicht getan. Ich habe mein Programm, mein Bibelleseplan. Das mag schon sein. Aber sich wirklich an ihm zu freuen, wirklich zu seinen Füßen zu sitzen, auf ihn zu blicken und ihn zu bewundern und im Herz erfüllt zu sein von einer großen Dankbarkeit, zu ihm zu gehören, seine Schönheit zu sehen und sie zu bewundern. Oh, wie schön bist du. Das ist Leben im Evangelium. Leben mit Christus. Ja, diese frohe Botschaft, sollte sie nicht ganz neu wieder auf den Leuchter gestellt werden? Sollte sie nicht ganz neu wieder in die Mitte gerückt werden? Was ist das Programm der Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert, um wirklich aufzufallen? Es ist nicht die Musik. Es ist nicht der Welt zugewandt sein. Ganz und gar nicht. Es ist nicht ein modernes Auftreten. Es ist nicht, dass man sagt, wir brauchen junge Leute. Junge Leute müssen auf der Kanzel stehen. Dann werden wieder andere kommen. Völlig verkehrt. Falsche Theologie. Es ist das, was es schon immer war, das Evangelium, wo das Evangelium verkündigt wird in der Kraft des Heiligen Geistes, werden Menschen vom Herrn persönlich zur Umkehr gerufen. Er ruft sie. Oh ja, er ruft sie. Es ist die eine Botschaft, die frohe Botschaft. Nun, klein wenige paar Minuten habe ich noch Zeit. Und von daher möchte ich ganz kurz, nicht lange, aber doch noch ein paar Minuten von dem reden, was hier auch beschrieben ist in dem angenehmen Jahr. Vers 19, also der Herr Jesus sagt, der Messias, der Erlöser ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen, Gefangene zu befreien, Blinde auch die Augen aufzutun, zerschlagen in Freiheit zu setzen. Und dann Vers 19, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Das Gnadenjahr des Herrn hat Luther übersetzt und das ist eigentlich eine gute Übersetzung. Darf ich euch das einen Augenblick mal noch etwas so vor Auge führen? Dieses Gnadenjahr des Herrn. Wir wollen einmal einen Augenblick nach Nazareth gehen. Wir wollen so versuchen, uns vorzustellen, in dieser Synagoge zu sein. Einfach auch da ein bisschen uns in unserer Fantasie hineinzudenken. Seid ihr da? In dieser Synagoge? Seht ihr sie? Seht ihr die Menschen, wie sie ihn, den Herrn Jesus Christus, nun vor sich haben? Seht ihr, wie er nun ihnen seine Gnade verkündigt? Dieses angenehme Jahr ist das Jubeljahr, das Jahr der Freilassung. Im 3. Mose 25, Vers 10 wird es genauso geschildert. Und er sagt ihnen nichts anderes wie: Ich stehe vor euch und möchte euch gnädig sein. Ich möchte euch gnädig sein. Ich möchte euch befreien. Ich möchte eure Herzen gewinnen. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Gnade, Gnade, er steht da, er wendet sich ihnen zu, er redet mit ihnen. Und sie sehen es nicht und nehmen es nicht wahr. Oh, was für eine besondere Zeit war es für sie. Nazareth, 30 Jahre lang Gnade um Gnade ihn anschauen zu können, auf ihn blicken zu können. Und dann, als er seinen Dienst begonnen hat, verkündigt er ihnen das Evangelium. Gnade, Gnade. Und sie versäumen sie. Sie versäume diese Gnade. Sie gehe an dieser Gnade vorüber. Sie stehe auf, sie stoße ihn hinaus, weg mit ihm. Sie wolle ihn töten, sie wolle ihn den Berg runterwerfen. Sie versäume die Gnade. Nun, ist es denn nur den Nazarener so gegangen? Was bedeutet uns diese Gnade? Der Paulus schreibt einmal den Menschen in Korinth, den Christen in Korinth, einen Brief, einen zweiten Korintherbrief. Und da sagt er ihnen Folgendes im 6. Kapitel, im 1. und 2. Vers. Hört einfach zu, braucht ihr jetzt gar nicht mit aufschlagen. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch, rufen euch auf, ermutigen euch. Und da sieht er jetzt die Gemeinde in Korinth vor sich. Alle, die da sind. Wir ermutigen euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Was heißt es? Oh, es heißt nichts anderes wie in der Synagoge von Nazareth. Der Herr Jesus steht da und er streckt seine Hand aus und sie weise sie ab. Wir kennen dich doch, du bist der Sohn Josefs. Wie geht es dir? Heute redet der Herr mit dir, ob du 12 bist oder 80 oder 85. Der Herr redet mit dir. Er hat dir dieses Herz gegeben. Du weißt nicht, wie lange du noch leben wirst. Er ruft dich auf, umzukehren und zu ihm zu finden. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wenn du heute hier aufstehst, wenn du heute durch diese Tür gehst und ohne Jesus Christus durch diese Tür gehst, ohne wirklich ihn erkannt zu haben, woher willst du wissen, dass du morgen noch einmal und übermorgen noch einmal von ihm hören kannst? In der vergangenen Woche saß eine Frau mit in diesem Bibelkreis in Meinhardt, Ende 50. Im Januar war sie mit ihrem Mann zusammen Schneeschippe. Und sie sieht, wie ihr Mann sich an die Brust fasst, auf die Knie sinkt und in einem Augenblick tot war. Ohne Ankündigung. Ohne, dass er hätte jetzt vorher sich groß vorbereiten können. Oh, ich weiß, heute ist mein großer Tag. Heute werde ich sterben. Das ist ja das, was manche denken. Ich kann mir dann ja noch Zeit nehmen, immer noch auf diesem Sterbebett, in den letzten Augenblicken mich zu Jesus zu wenden. Weißt du denn, ob du überhaupt noch bei Bewusstsein bist, wenn du dann sterben wirst? Oh nein, wir wissen es nicht. Diese Gnade zu empfangen, sie ernst zu nehmen, darin zu leben. Das ist etwas, was hier auch noch geschieht. Es ist eine Gnade. Für uns ist es ein Sonnenlicht, diese Gnade. Mein letzter Vers, den ich heute mit uns gemeinsam aufschlage und uns vorlese, und den wollen wir noch ganz kurz uns betrachten aus dem Psalm 118. Da heißt es als Erinnerung, und das gehört jetzt zu diesem angenehmen Jahr, was der Herr Jesus in Nazareth verkündigt hat, auch dazu, Erinnerung an das Volk Gottes, an uns heute. Wir sitzen jetzt hier, wir hören das Wort Gottes. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade währt ewiglich. So soll denn Israel sprechen. Ja, seine Gnade währt ewiglich. So soll denn das Haus Aaron sprechen. Ja, seine Gnade währt ewiglich. So sollen denn die den Herrn fürchten sprechen. Ja, seine Gnade währt ewiglich. Unser Sonnenlicht ist es für die kommende Woche. Es ist ganz egal, was auf dich und mich in dieser kommenden Woche zukommt. Und es werden einige Dinge unter Umständen sein, die gar nicht schön sind. Aber wenn ich mich immer wieder hinsetzen kann und sagen kann, oh Herr, ich möchte dir danken. Deine Gnade währt ewiglich. Dann haben wir Licht von oben. Das heißt doch nichts anderes wie, du lässt mich nicht im Regen stehen. Du lässt mich nicht untergehen. Du schlägst mich nicht einfach nur, um mich zu verletzen, sondern du erziehst mich. Du leitest mich an. Du trägst mich. Du behütest mich. Du wirst in der kommenden Woche das Licht deines Angesichtes über mir leuchten lassen, damit ich deinen Frieden und deinen Segen auch haben darf. Oh ja, das ist unser Sonnenlicht. Der Herr, der uns gnädig ist, wird uns weiter gnädig sein. Der, der uns berufen hat und den Anfang in unserem Herzen gemacht hat und uns wiedergeboren hat und uns Glaube geschenkt hat, der wird diesen Glaube vollenden. Er wird es tun. Seine Gnade währt ewiglich. Und wenn ich heute oder morgen an einem Punkt bin, wo ich sage, ich habe keine Kraft mehr, ich kann mich auch von mich aus selber gar nicht freuen an diese gute Botschaft, dann darf ich auf ihn zukommen und darf sagen, Herr Jesus, ich kann mich nicht freuen. Und dann wird er mir sagen, aber ich habe Freude für dich. Ich habe in diesem Paket der Gnade Freude für dich. Ich habe so viel Freude für dich, dass ich dir gerne etwas davon abgebe und dein Herz auch damit erfüllen kann. Gnade. Oh ja, wir leben aus Gnade. Wir dürfen leben, weil er gekommen ist, um die Strafe auf sich zu nehmen, damit wir Friede haben. Gnade. In dieser Gnade dürfen wir leben. Sie bleibt für immer fortwährend bei uns, weil er für immer fortwährend bei uns bleibt. Ich möchte am Schluss gemeinsam noch mit uns still werden und beten. O Herr, wir wollen dir danken für deine Güte und Freundlichkeit. Du hättest die ganze Versammlung in Nazareth, wohlwissend, was auf dich zukommen würde, als sie dich auf den Berg geführt haben, um dich hinabzustürzen und zu töten, du hättest sie sofort richten können. Als Sohn Gottes wärst du in der Lage gewesen und hättest auch das Recht dazu gehabt, Gericht auszuüben. Und nun hast du dich von ihnen, von deinen Nachbarn, auf diesen Berg hinaufführen lassen. Und erst als sie schon ihr Ziel dachte, erreicht zu haben, bist du mitten durch sie hindurchgegangen und von ihnen weg. O Herr, dein Erbarmen ist so groß. Deine Gnade, deine Güte, deine Freundlichkeit. Jeder Augenblick unseres Lebens, es ist ein Geschenk. Wir haben gar kein Anrecht darauf, weil wir durch die Sünde unser ganzes Lebensrecht verwirkt haben. Und doch lässt du die Sonne aufgehen durch deine Gnade und lässt Ernte geschehen, du gibst Regen. Wir danken dir dafür. Aber besonders danken wir dir dafür, dass wir in dieser kommenden Woche gar nicht alleine sind, dass du uns vorangehst, unsere zerbrochene Herzen heilst, uns in die Freiheit bringst, uns Augen gibst zu sehen und Freude für uns hast, dass wir das Evangelium vor Augen haben dürfen und uns an dir freuen können. Oh, hilf uns, Herr, diese Welt braucht das Evangelium. Hilf uns, dass wir ihnen doch auch Zeuge des Evangeliums sein können. Amen.